NDR Kultur à la carte.
Heute mit Andrea Schwietzer und mit der Geschichte über eine talentierte, mittellose, jüdische und vor allem liebeskranke Amsel. Dorothea Elisabeth Klossowska, die letzte Geliebte des Dichters Rainer Maria Rilke. Und diese, ihre Geschichte hat Julia Frank aufgeschrieben, Autorin von Die Mittagsfrau und Welten auseinander. Und ja, hier sitzt sie und wir sprechen darüber. Ich freue mich. Herzlich willkommen bei NDR Kultur à la carte, Julia Frank.
Schönen guten Tag, Frau Schwietzer.
Wir treffen uns ja in Berlin. Das ist eine Stadt, in der Madame Klossowska auch gelebt hat, die sie aber nicht mochte. Es ist aber ihre Stadt, Frau Frank. Warum?
Aus vielleicht sogar ähnlichen Gründen, aus denen es einst dann auch Baladin Klossowskas Stadt werden sollte. Und zwar sind Teile meiner Familie im 18., 19., 20. Jahrhundert schon aus Schlesien, Breslau, also gerade die mütterliche jüdische Familie, ist aus dieser Region nach Berlin gekommen und hat sich hier angesiedelt. Und so kommt es, dass also bis in 7 Generationen zurück meine Mütter alle in Berlin geboren sind oder zumindest auch aufgewachsen und gestorben.
Baladin, haben Sie jetzt schon gesagt. Ich hatte wiederum andere Namen genannt, also Dorothea, Elisabeth, Dorothee, Muki. Wie kommt es, dass diese Frau so viele Namen hat?
Sie war ein Paradiesvogel und in gewisser Weise ihrer Zeit weit voraus. Ähnlich wie Else Lasker-Schüler übrigens, die ja auch ihre eigene Identität inklusive der Benennung selbst erprobte. Und Baladin fand für sich Namen, die zum einen von ihrer jüdischen Herkunft wegwiesen und zum anderen einen Gruß in die französische Wahlsprache. Ich will gar nicht sagen Heimat, das ist ein viel zu großes Wort für eine Nomadin, wie diese Malerin Baladin Klossowska es wurde. Aber ihre Wahlsprache war Französisch und sie hat schon als junge Frau das erste Mal in Frankreich, in Paris gelebt. Ihre beiden Söhne sind dort geboren. Als sie zum Ersten Weltkrieg Paris verlassen musste, wie alle Deutschen, ist sie widerwillig nach Berlin zu Verwandten, um dann sehr bald in die Schweiz, nach Genf, in die französischsprachige Schweiz zu ziehen und dort wieder in ihrer sprachlichen Umgebung zu sein, als Malerin. Und dort begegnete sie einem alten Bekannten wieder, dem Dichter Rilke.
Über diese Begegnung sprechen wir gleich hier in NDR Kultur à la carte. Einen Namen habe ich natürlich vergessen, Merlin, also die auf sowas wie die Amselin hindeutet, so schreiben Sie es im Buch, weil ich am Anfang von der Amsel gesprochen habe.
Ja, das Schöne ist, sie hat sich selbst diesen Namen gegeben und nicht wie alle Germanisten der Postmortem-Rilke-Zeit vermuten, hat Rilke ihr den Namen gegeben, sondern sie selbst und zwar lange nach seinem Tod.
Rilke und Muki also, das ist dann der Name, dem wir auch noch begegnen werden. Sie haben auch Musik mitgebracht für diese Sendung. Ganz viel Gesang ist mir aufgefallen und auch viele Verweise auf Paris. Wir fangen nämlich an mit Edith Piaf. Was hat es mit diesem Stück auf sich?
Edith Piaf war wie Baladin auch sehr gut befreundet mit Jean Cocteau. Und sie waren Lebenszeitgefährtinnen. Ich bin fast sicher, dass sie einander gekannt haben müssen. Und dieses frühe Stück von Edith Piaf bezeichnet auf eine musikalische Weise diese romantische Liebe, der auch Baladin verfallen ist. Das ganze Leben in Rosé zeichnet und in Baladins Liebesgeschichte mit Rilke spielen tatsächlich Rosen auch immer wieder eine ganz ausgezeichnete Rolle.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche. De l'homme auquel j'appartiens. la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. T'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
NDR Kultur à la carte. La Vie en Rose von Edith Piaf. Und wir haben es gerade schon gehört von Julia Frank, die sich mit Rainer Maria Rilke und seiner letzten Geliebten Baladine Klossowska beschäftigt in ihrem neuen Buch, dass Rosen eine wichtige Bedeutung gespielt haben in der Beziehung der beiden. Auch vielleicht schon, als sie sich wieder getroffen haben in Genf?
Ja, schon sehr früh. Also Rilke hat ihr sehr früh Rosen geschickt auch, frische Bouquets, die sie morgens erreichten. Sie hat ihm welche gezeichnet, aquarelliert, weil sie das Geld für Blumensendung gar nicht hatte. Etwa ein Jahr später, dann als sie das Schloss Musotte für Rilke fand, dieser Turm der Einsamkeit, in dem er sein Spätwerk vollenden sollte, die Duineser Elegien und die Orpheus-Sonette, hat sie in seinem Garten die Rosen gezogen, gehegt, gepflegt für ihn. Sie selbst hatte in diesem Haus ja im Grunde kaum Platz. Nur in den wenigen Wochen, Episoden, in denen er selbst dieses Schloss der Einsamkeit verlassen wollte, durfte sie mal für längere Wochen kommen. Ansonsten war diese Beziehung ja davon geprägt, dass er eine physische Gegenwart gar nicht unbedingt wollte und sie das in Kauf nahm, sie das duldete, sie aus der Entfernung in diese zum Teil unerfüllbare Liebe hineinlebte.
Baladine war mir gar nicht so geläufig. Also mir kam jetzt der Name, ist mir zum ersten Mal so begegnet. Wann ist er Ihnen das erste Mal begegnet und warum haben Sie sich da sofort für diese Beziehung interessiert?
Auch mir ist er, muss ich sagen, das erste Mal vielleicht vor 4 Jahren ungefähr begegnet, 3, 4 Jahren. Und ich war im Gespräch mit Sandra Richter, der Leiterin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach, die ihrerseits schon an einer Biografie über Rilke arbeitete. Und in dem Zusammenhang hatten wir einmal am Rande auch über Baladine gesprochen. Und Sandra Richter erwähnte einfach nur, dass diese Baladine ihn über alles geliebt hat, aber eigentlich ihn nie wirklich ja in Gänze mit ihm leben konnte oder auch in der Germanistik sehr unbekannt geblieben ist. Und das hat mich angefangen zu interessieren, warum ist ausgerechnet diese letzte Geliebte im Gegensatz zu der schönen und mondänen Lou Andreas Salome, die wir alle kennen, glauben zu kennen. Warum ist diese Baladine Klusowska so unbekannt geblieben? Und habe angefangen, nach ihr zu recherchieren, ihre Briefe zu lesen, die originalen Briefe, die man in der Fondation Bodmer in Genf bis heute lesen kann und die viel Aufschluss bieten, im Gegensatz auch zu der gedruckten Variante, die 1954 einmalig erschienen ist, dieser Briefwechsel zwischen Baladine und Rilke, wo das Sexuelle, das Romantische im Sinne der anzubahnenden Eheschließung gar keine Rolle spielt, sondern das Romantische gilt der Sprache. Die Sprache ist Liebe, Liebe ist die Sprache und die Sehnsucht erfüllt sich natürlich in der Entfernung am allerbesten.
Es ist fast schon eine Dreierbeziehung, weil die Literatur immer auch sowas wie eine Mitgeliebte eigentlich ist.
So ist es, genau.
Wie muss man sich diese Dreierbeziehung vorstellen?
Sie lesen parallel, nicht immer dasselbe, aber häufig zitieren sie und schreiben einander von Leseeindrücken, beziehen sich auf die Literaturen, die sie lesen. Und Rilke war ja ein großer Übersetzer, vor allem aus dem Französischen, hat er unter anderem Paul Valéry, aber auch, man sollte es nicht für möglich halten, er war im Grunde der Entdecker Marcel Prousts für die deutschsprachige Literatur, für die Übersetzung. Und zuallererst und im Zentrum beider Liebe war natürlich seine Dichtung. Sie hat ihn von Anfang an gelesen, sie hat ihn inhaliert, sie hat ihn vorwärts und rückwärts gelesen und bezieht sich in ihren Briefen an ihn immerzu auf das Stundenbuch, auf den Malte und später dann auf die Elegien und auf die Gedichte auch, die sie zusammen zu einem Buch machen wollen. Und es gibt auch eine andere Form der Zusammenarbeit zwischen beiden. Und zwar schreibt er zum ersten Mal Französisch für ein Buch, das er dem kleinen 12-jährigen Sohn von Baladine ermöglichen möchte. Dieser Sohn, Balthus genannt, sollte später ein international renommierter, bekannter Maler werden. Damals war er 12 Jahre alt. Und er zeichnete, tuschte auf eine wirklich wundervolle Weise im Grunde den Tag ihres gemeinsamen Ausfliegens über den Genfer See. Sie besteigen einen Dampfer, sie begegnen einer Katze. Immer dabei eine Frau, die aufgrund ihrer Frisur sofort an Baladine erinnert. Ein kleiner Junge und ein Mann in einer etwas gekrümmten Haltung, ein magerer kleiner Mann, den wir unschwer als Rilke erkennen können. Und dieser Eintagesausflug mit der anschließenden Geschichte um diese Katze, die zum Spielgefährten des Jungen wird, die möchte Rilke unbedingt zu einem Buch werden lassen und schreibt dafür erstmals auf Französisch ein sogenanntes Vorwort, Nachwort und bittet Baladine, die etwas besser Französisch kann noch als er, um Korrekturen. Und das macht sie natürlich gerne für ihn. Und auch später, wenn er seine Übersetzung zu Paul Valéry erstellt, wird er sie immer wieder konsultieren und wird sie sogar für einen einzelnen Tag aus Genf ans andere Ende der Schweiz bestellen, damit sie ihm bessere Möglichkeiten in der Umdichtung, in der Übersetzung gibt.
Und sie folgt ihm natürlich bei jedem Ruf sofort, weil jede Möglichkeit, ihn zu sehen, ihm richtig physisch nahe zu sein, nimmt sie wahr, weil er sie sonst wirklich sehr auf Abstand hält.
Er hält sie wirklich gnadenlos auf Abstand und immer wieder bietet sie sich an und schreibt ihm, ich komme, wann immer du möchtest. Und er schreibt nicht, dass sie kommen soll. Es spielt vielleicht eine kleine Rolle, dass sie so mittellos und arm ist. Sie ist auch, was die Unterstützung in Bezug nicht nur auf das alltägliche Leben, sondern auch um malen zu können, braucht sie ja Farben, braucht sie Papier, braucht sie Pinsel. Und diese Malutensilien kommen in Paketen regelmäßig von Rilke an sie und auch ihre beiden heranwachsenden Söhne. Und sie ist für jede Zugkarte auf die Zuwendung, die monetären Zuwendungen von Rilke oder Freunden angewiesen.
Und die Distanz hat vielleicht auch was mit ihrem Jüdischsein zu tun. Darüber sprechen wir gleich. Zuerst ein Musikwunsch von Julia Frank. Und zwar singt Placido Domingo gleich die Arie Elucevan le Stelle aus der Oper Tosca von Giacomo Puccini. Puccini war auch mal in Paris. Ich weiß nicht, ob Sie das Stück deswegen ausgesucht haben, Frau Frank.
Ich habe es auch ausgewählt, weil ich weiß, dass die beiden sich über Puccini unterhalten haben, ausgetauscht haben.
Placido Domingo wird begleitet vom New Philharmonia Orchestra. Am Pult steht Zubin Mehta. Der Kultur à la carte. Wir sind verabredet mit Julia Frank und man könnte sagen mit ja, René und Mucki. Wir haben es gerade schon gehört, Baladin war Jüdin. Sie hat ihre Briefe an Rilke immer auf Französisch geschrieben, auch weil sie sich gefürchtet hat davor, ihr Jüdischsein in der deutschen Sprache vielleicht irgendwie an einer Stelle zu offenbaren. Rilke hingegen hat in anderen Briefen, nicht an sie, aber an andere Korrespondenten geschrieben, dass er nie eine Freundschaft mit einem Juden unterhalten hätte. Also da schien es doch so eine gewisse Distanz, Diskrepanz gegeben zu haben.
Ja, wenn man bedenkt, dass Baladin Klusowska das jüngste von 9 Kindern eines jüdischen Chasan, eines Kantors aus der Breslauer Synagoge zum Weißen Storchen, dass diese Baladin Klusowska, wie sie sich später nennt, also Jüdin ist. Und man weiß, wie explizit Rilke sich gegenüber Juden und seinem Verhältnis zum Juden an sich geäußert hat, dann wird dieser Antisemitismus, der immer auch changierte zu so einer semitophilen Zuschreibung, was der Jude alles sein könnte, dass diese Tatsache, dass Baladin Jüdin war, möglicherweise auch in sein Ressentiment mit hineinspielte. Also er war von Baladin angezogen, er hat sie in vielen bewundert, er wollte ihr gerne helfen, er wollte nützlich für sie sein, sie hat ihn über alles geliebt, seine Dichtung über alles geliebt, ihn auf einer geistigen und emotionalen Weise auch ernährt, kann man sagen. Sie ist diejenige, die ihm zu Weihnachten 1922 schon die Metamorphosen von Ovid schenkt. Sie ist diejenige, die ihm eine Postkarte von Orpheus schenkt, die ihn auf seine Themen auch im Spätwerk mitstößt, lenkt. Sie nährt ihn und trotzdem kann er sich ihr nicht ganz hingeben und möchte sie auf Abstand wissen. Und das war für mich in dieser Recherche, in dieser Suche nach dem, was die Liebe zwischen beiden ausmacht und was sie trennt, sehr wichtig herauszufinden, was hat ihn zurückgehalten? War es nur der Missbrauch, von dem wir indirekt auch aus anderen Briefen erfahren, den er als Junge in dieser Militärakademie in St. Pölten erlitten hat, übrigens derselben Militärakademie, die Robert Musil wenige Jahre später besuchte und aus deren Erfahrung er dann den jungen Törleß schrieb? Oder war es vielleicht tatsächlich ihr Jüdischsein, so bitter es ist?
Er wusste natürlich, dass sie Jüdin war, weil er auch ihre ganze Familie kannte und er hat ja auch an anderer Stelle, ist er ja nicht so richtig auf sie eingegangen. Also er hat ihr zwar, wie Sie schon gesagt haben, Farben und Pinsel und Papier geschickt, aber er ist nie darauf eingegangen, wenn sie geschrieben hat, oh, vielleicht kann ich was verkaufen oder ich stelle da und dort aus.
Genau, er hat sie im Grunde aus den Augen, aus dem Sinn verloren, spätestens nach der Erfüllung der großen Schöpfungsepisode im Februar 1922, als er also in Mysore innerhalb weniger Wochen die Orpheus-Sonette und die Vollendung der Duineser Elegien schafft und er ihr zwar im Verlauf dann nach einigen Wochen schreibt, es ist vollbracht, Ausrufezeichen. Er schreibt ihr nicht einmal, was er da vollbracht hat. Im Gegensatz zu Nike, seiner verheirateten Freundin dieser späten Jahre, der er das ganze Manuskript auch schicken wird, schickt er das Manuskript nicht an Baladin, aber er schreibt ihr, es ist vollbracht. Und sie lässt 10 Tage vergehen und schreibt ihm dann aus Berlin, es hätte vorgestern übrigens eine Ausstellungseröffnung gegeben. Sie sei bei Flechtheim in der sogenannten Frauenausstellung mit vielen Bildern vertreten. Kein einziges Mal antwortet er darauf. Nie geht er darauf ein. Und wir wissen bis heute nicht, wo diese Bilder, die damals zum Verkauf standen, gelandet sind. Wir kennen von ihren Aquarellen die wenigsten. Ein paar sind zum Glück in der Fondation Bodmer bis heute erhalten.
Sie haben den Gedichtzyklus Die Sonette an Orpheus gerade angesprochen und haben sich auch eine Vertonung dieser Sonette gewünscht. Wir haben das SWR Vokalensemble Stuttgart unter der Leitung von Marcus Creed ausgesucht. Und zwar hören wir Und fast ein Mädchen war's aus Orpheus singt, 3 Sonette von Rainer Maria Rilke für gemischten Chor a cappella von Eyo Juhani Rautavaara.
Und fast ein Mädchen war's uns allen nur aus diesem eigenen Glück von Sagen und Tag.
NDR Kultur à la carte, heute mit Julia Frank und Baladine Klossowska. Baladine und René, wie sie Rainer Maria Rilke mit seinem Geburtsnamen immer anschreibt, haben sich unzählige Briefe geschrieben, manchmal mehrere am Tag, also gerade zu Beginn ihrer Beziehung, ihrer Liebe. Und je länger sie dauert, desto weniger Briefe sind hin und her geschrieben worden. Und sie haben sich da aber auch auf ganz verschiedenen Ebenen getroffen. Und ich dachte auch, dass sie sich in der Zerbrechlichkeit, in der Krankheit des Körpers auch irgendwie wiedergefunden haben. Also er, der am Ende an Leukämie gestorben ist, und sie, die Rheuma-Gebeutelte, hatten sich auch viel über Krankheit ausgetauscht. War das auch so ein gemeinsamer Nenner? Haben sie sich da irgendwie getroffen?
Ja, ich glaube, es war eine Beziehung, in der sie einander auch im Schmerz erkannten. Diese Leidensfähigkeit war bei beiden sehr ausgeprägt. Und der Körper, die Körper waren hier von unterschiedlichsten Erkrankungen vermutlich gebeutelt. Darüber kann man heute nur spekulieren. Man weiß ja auch nicht genau, ist er tatsächlich an dieser Leukämie gestorben. Und ihre Schmerzen sind sicherlich einer Autoimmunerkrankung zuzuschreiben. Vielleicht sind es sogar psychosomatische Schmerzen gewesen. Das kann ich gar nicht beurteilen. Erstaunlich ist, dass sie ja doch fast 90 Jahre alt wurde.
Und Rilke hat sie ja aber auch geschmerzt. Es ist schon bezeichnend, dass wenn sie darbt und er sich überhaupt nicht bei ihr meldet und sie auch nicht einlädt, sie zu besuchen, dann geht es ihr wirklich schlecht, auch körperlich schlecht und natürlich auch mental. Und dann, wenn er sagt, du darfst kommen, blüht sie auf, sie fängt an zu malen. Also er ist schon so eine Art Lebenselixier für sie.
Sie hat ihn wirklich weit, weit über den Tod hinaus geliebt. Und sie liest bis nachts um 3 liest sie seine Gedichte und liest seine Briefe. Also sie ist mit Rilke jeden Abend ins Bett gegangen, kann man sagen, mit seinen Worten. Und das war wie eine Sucht. Also es war nicht nur eine Obsession. Sie war liebessüchtig, liebeskrank, kann man sagen.
Und um jetzt mal noch den Titel des Buches zu nennen: Ich ertrinke in den Wassern meiner eigenen Liebe. Das ist nicht etwa ein Satz von Rilke, sondern ein Satz von Baladine.
Genau. Das ist ein Zitat aus einem ihrer Briefe, in dem sie deutlich macht, wie sehr sie sich dieser ungleichen Liebe bewusst ist und wie sehr sie dennoch lieben möchte, immer da.
Thank you.
Wir sind mittendrin in à la carte auf NDR Kultur. Jean-Marc Philips Warchabedian, Geige, und Raphaël Pidou, Cello, spielten hier den ersten Satz, das Allegro aus Maurice Ravels Sonate für Violine und Violoncello in A-Moll. Julia Frank ist zu Gast und Sie haben ja diese ganzen Briefe gelesen, die Rilke und Baladin ausgetauscht haben. Und an einer Stelle lese ich, Rilke hatte mehrere Handschriften. Was meinen Sie denn damit?
Ja, also das Aufregende für mich auch war, er hat offenbar Briefe in einem Bewusstsein nicht nur für den Adressaten, die Adressaten geschrieben, sondern vielleicht sogar im Bewusstsein eines Nachlebens. Jedenfalls.
Wie kommen Sie darauf?
Ja, weil die Briefe, die er an Baladin oder an Nanni Wunderli schreibt, in wirklich gestochen, schöner, ebenmäßiger Handschrift geschrieben sind, während in seinen Notizbüchern, die ich in Marbach jetzt lesen durfte, die sind noch nicht veröffentlicht und ediert worden, in diesen Notizbüchern hat er eine vollkommen fast unleserliche, krakelige Handschrift und füllt die Notizbücher auch kreuz und quer, von hinten, von vorne, dreht das Buch auf den Kopf mittendrin, schreibt quer diagonal über die Seiten. Er macht Skizzen in diesen Notizbüchern. Er notiert homöopathische Medikamente und Adressen von Apotheken oder bekannten Menschen. Also da in diesen Notizbüchern geht alles durcheinander und die Schrift ist zum Teil unleserlich.
Fast. Klingt eher nach einer Kunstausstellung als nach einem Buch mit den Notizen oder den Tagebüchern von Rilke, die irgendwann veröffentlicht werden könnten.
So ist das. Und ihre Briefe sind ganz anders. Ihre Schrift ist tatsächlich sehr krakelig und sie schickt ihm manchmal auch Skizzen und streicht vieles durch. Das ist sehr unterschiedlich.
Wie ging das damals eigentlich? Ich habe mich gefragt, weil die beiden sind ja unfassbar viel unterwegs, reisen ständig, schreiben sich manchmal täglich Briefe. Woher wissen Sie, wo der nächste Brief hin soll, dass der überhaupt noch ankommt? Wie lange hat das überhaupt gedauert? Ich hatte da irgendwie keine Vorstellung von, wie so was funktionieren kann.
Ja, das hat mich auch interessiert und fasziniert. Also zum einen ging die Post früher offenbar, gerade in der Schweiz auch, zweimal am Tag durchaus. Also man konnte morgens dem Postboten etwas mitgeben oder abends auch. Und dann liefen manche der Briefe natürlich auch ins Leere, beziehungsweise Briefe gingen an Rilke, an die Adresse von Nanni Wunderli, und Nanni Wunderli wusste, dass er inzwischen schon wieder in Berg am Ichel ist oder
in einem Sanatorium oder wo auch immer.
Genau.
Okay. Wie war das eigentlich, diese Liebesbriefe zu lesen? Weil das ist ja doch eine herzzerreißende, sehr hingebungsvolle, auch ein bisschen schwülstige Sprache, die da ja wirklich in hunderten Briefen immer wieder praktiziert wird. War das nicht auch ein bisschen anstrengend?
Ja, manchmal war das Anstrengende, wie sich bestimmte Muster wiederholten, der Formulierung oder auch der Ambition des Ausdrucks. Aber es gab eben auch Veränderungen und auf die habe ich natürlich besonderen Wert gelegt, wann sich ein Ton veränderte und auch welche Ereignisse möglicherweise zu der Entfernung führten. Offenbar hatte Baladin später, macht sie zwei, drei Andeutungen dazu, sie hatte da offenbar etwas Falsches gesagt, getan, geäußert, aber sie wusste, dass er ihr trotzdem liebevoll und voller Anerkennung und zum Teil auch Begehren sicherlich zugeneigt war. Und zeitgleich konnte ich aus der heutigen Zeit ja lesen, welche Frauen er getroffen hat, wie er sich auch vergnügt hat, zusammen mit Nanni Wunderli und mit anderen Frauen, wie er da auch in den Sanatorien dann bestimmte Bekanntschaften machte mit ganz jungen Frauen.
Und noch gereist ist, obwohl er eigentlich schon sehr gezeichnet war von all den Krankheiten.
Ja. Und es war von Anfang an klar, der große Dichter muss lieben und leben können, wie und wo er möchte. Und das hatte sie zu respektieren. Das war ihre Rolle.
der gottähnliche Dichter. Also genau. Sie hat den ja oft auch mit Gott verglichen.
Genau, sie hat Gott angehimmelt und ihr größter Gott war er, war Rilke.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème,
Charles Aznavour, La Bohème, hier auf NDR Kultur à la Carte. Da denken wir doch direkt an Paris, an die Stadt, in der Baladine Klossowska lange gelebt hat, Rilkes Geliebte. Sie war Teil der Pariser Bohème, also dem Kreis aus Künstlern, Dichtern, Philosophinnen, Schauspielerinnen. Und ja, Julia Frank, wenn ich in Ihre Familiengeschichte reingucke, die Eltern aus der Filmbranche und die Großeltern, Ur-Urgroßvater, Maler und Bildhauer, Sie sind eigentlich auch so ein bisschen in der Bohème aufgewachsen. Vielleicht war die Kunst für Sie alternativlos.
Naja, für mich gilt da vielleicht noch mal ein bisschen was anderes, weil einfach durch den Nationalsozialismus und auch dann später die DDR, in der ich ja geboren bin, nicht ganz zufällig, ja doch einige Einschnitte in dieser Familiengeschichte und auch in der sogenannten Bohème waren, die dazu führten, dass ich schließlich, als ich mit meiner Mutter dann Ende der 70er Jahre und den Schwestern in den Westen kam, wir also wirklich am prekären Rand der Gesellschaft lebten und sehr arm waren auch. Da gibt es vielleicht ein paar Parallelen, also dass sich das auch nicht ausschließen muss. Die bittere Armut, die in meiner Kindheit auch Sozialhilfe bedeutete, und der künstlerische Anspruch oder die Welt der Künstler, die ja selten die großen Namen sind und auch so vermögend, wie es dann zum Beispiel später der Sohn von Baladin Balthus ja geschafft hatte. Aber es war sicher in ihrer Generation, Jahrgang 1881 oder 1886, auch das weiß man nicht genau von ihr, darüber muss spekuliert werden. Und dann 1905 und 1908 sind ihre Söhne geboren und sie wurde 1917 geschieden. Das ist in dieser Zeit schon sehr ungewöhnlich für eine Frau, alleinstehend dann mit zwei Söhnen, mittellos ein Leben zu bestreiten. Wovon?
Julia Frank bei NDR Kultur, und ich merke, dass Sie ganz galant wieder zurückgekommen sind auf den Roman oder auf das Buch, was Sie geschrieben haben, und von der eigenen Familiengeschichte weggegangen sind. Ich versuche es nochmal anders, weil an einer Stelle im Buch steht nämlich auch: Welcher Dichter und Künstler kennt sie nicht, die sonderbare Leere nach einem Schöpfungsrausch? So soll es Rilke geschrieben haben. Heißt das also, auch Sie kennen die Leere nach dem Schöpfungsrausch? Muss ja dann so sein, als Künstlerin.
Oh ja. Also gerade nach Romanen, das ist vielleicht eher mit der Dichtung zu vergleichen als ja zum Beispiel ein solcher literarischer Essay, wie ich dieses Buch bezeichnen würde. Gerade nach Romanen ist die Leere auch erstmal groß. Die ersten Tage, Wochen fühlt man sich in der realen, sogenannten realen Welt ganz taub, weil alles noch im Innern vibriert und in diesen inneren Bildern lebendig ist. Und so ungefähr scheint es für Rilke auch gewesen zu sein, nach diesem Schöpfungsrausch im Februar 1922. Und auch er wusste zunächst gar nicht, was ist hier geschehen, was habe ich hier vollbracht. Kein Wunder, man selbst, der Autor selbst, kann das noch nicht wissen. Er kann nur spüren, ahnen, es ist etwas vollbracht, aber was es ist, werden die Leser später zeigen und reflektieren können. Dichtung, Literatur wird plastisch im Leser. Deshalb ist der Dichter angewiesen auf diese Leser, auf diese Liebhaber der Literatur, die diese Mühen später auf sich nehmen, zu lesen.
Und wir können jetzt Baladin Klossowska nachgehen, lesend auch, dank des neuen Buchs von Julia Frank. Wir hören noch eine letzte Musik, Evelyn von Benny Goodman und seinem Quartett.
Thank you.
Beschwingt nähern wir uns dem Ende dieses à la carte auf NDR Kultur zusammen mit Julia Frank, die sich ja nochmal Musik gewünscht hat. Benny Goodman Quartett, Avalon. Was hat's mit dieser Musik auf sich, Frau Frank?
Das Wunderbare war, dass ich gegen Ende meiner Recherchen, und ich war auch schon im Schreiben sehr weit vorangeschritten, durch Zufall auf eine Frau gestoßen bin, die Baladin Klusowska über Bande fast noch gekannt hat.
Ach.
Nämlich war sie, Manon Bursian, war als junge Frau angestellt von Charlotte Carif, dieser Hausdame auf dem Weingut in Frankreich, in dem Baladin die Kriegsjahre überlebt hat. Und in diesem Haus wurde noch bis Anfang der 90er Jahre von Charlotte Carif Baladin wie eine Hausheilige verehrt. Das heißt, es gab noch das Zimmer, in dem Baladin in den 40er Jahren gewohnt hatte. Charlotte Carif war selbst in den 90er Jahren schon fast 90. Sie war ja deutlich jünger als Baladin und bewahrte nicht nur ihr Zimmer wie ein Freilichtmuseum auf, sondern in diesem Zimmer befand sich noch ein alter Flakon mit Badeöl, das Baladin möglicherweise von Rilke eins geschenkt bekommen hat oder sich selbst gekauft, aber man weiß nicht von welchem Geld, denn sie war ja so arm, das wusste auch Charlotte Carif, sondern es fand sich auch das Kochbuch, aus dem Baladin für alle Bewohner dieses Weinguts gekocht hat. Im Gegensatz zu Charlotte konnte Baladin sehr gut kochen, offenbar. Und in diesem Kochbuch fand ich unterschiedliche Notizzettel und zum Teil auch Zeichnungen. Aber auf einem dieser Notizzettel hatte sie sich das Lied von Avalon notiert. Und dann habe ich recherchiert. Tatsächlich ist Benny Goodman mit diesem wunderbaren Jazz-Song oft in den Jahren gesendet worden nach Thomas Manns Radioansprachen. Und wahrscheinlich haben sie dann abends in der Küche, wenn sie Thomas Mann gehört hatten, im Anschluss noch das Lied von Avalon gehört. Und Baladin hatte es sich mit Bleistift notiert, weil sie diesen Song offenbar sehr mochte.
Eine sehr schöne Geschichte. Rainer Maria Rilke, den feiern wir in diesem Jahr, hat nämlich seinen 100. Todestag. Nach dieser ganzen Recherche, ist er Ihnen sympathisch?
Nein, also Rilke kann einem nicht ganz und gar sympathisch sein. Vieles an ihm ist mir durchaus vertraut und ich leide und fühle mit ihm, aber natürlich ist er auch ein gebrochener Mann gewesen in vielerlei Hinsicht. Das möchte ich jetzt gar nicht vertiefen an dieser Stelle. Und auch im Buch mache ich hierzu eher Andeutung. Über die Literatur spreche ich dazu, was an ihm, in ihm vielleicht gebrochen war. Natürlich fühlen wir auch mit den gebrochenen Seelen, aber meine größere Sympathie galt dann doch Baladin der Liebenden. Und ohne diese Liebende hätte Rilke womöglich sein Spätwerk nie vollenden können.
Diese Liebende, die folgendes Zitat geschrieben hat: Ich ertrinke in den Wassern meiner eigenen Liebe. So heißt auch das aktuelle Buch von Julia Frank, Rilkes letzte Geliebte also. Es ist im Verlag Pfaueninsel erschienen. Die 176 Seiten gibt es für 22 Euro. Und damit ganz herzlichen Dank für den Besuch bei à la carte, Julia Frank.
Vielen Dank.
Mein Name ist Andrea Schwietzer. Sie dürfen diese Sendung natürlich gerne empfehlen und finden Sie wie gewohnt bei uns im Internet ndr.de/kultur und in der ARD Sounds App.